Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Der Deutsche Filmförderfonds ist ein Erfolgsmodell. Internationale Produktionen wie The Reader mit Kate Winslet oder Quentin Tarantinos Inglourious Basterds sind dank diesem Rabattmodell zu großen Teilen in Deutschland entstanden. Jetzt kopiert Österreich das System und setzt damit nicht zuletzt die Schweizer Filmförderung unter Druck. Michael Sennhauser hat mit der Projektleiterin des Deutschen Filmförderfonds über das Erfolgsmodell gesprochen und mit einem Vertreter der österreichischen Filmbranche über die anstehende Einführung des Systems im östlichen Nachbarland.
Nein, 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 nein!
Oh, yes, 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 yes!
Glorious Bastards. Nein, 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 meint Hitler in Quentin Tarantinos Welterfolg Inglourious Basterds. Aber yes, 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 sagt Brad Pitt. Und ja, haben auch die Produzenten des Films gesagt, als es darum ging, die Produktion zu guten Teilen in den Berliner Babelsberg-Studios zu drehen, mit finanzkräftiger Hilfe aus dem Deutschen Filmförderfonds. Und weil es Deutschland gelungen ist, mit diesem Finanzierungsmodell internationale Koproduktionen ins Land zu holen, ziehen die Österreicher jetzt nach und etablieren ein identisches Modell. In den nächsten 25 Minuten unterhalte ich mich zuerst mit Christine Berg, der Projektleiterin des Deutschen Erfolgsmodells, und danach mit Werner Müller, dem Geschäftsführer des österreichischen Fachverbandes der Filmindustrie.
Nein, nein, nein,
nein, nein! Oh, yes, 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 yes!
Der Deutsche Filmförderfonds, kurz DFFF, ist ein Rabattmodell, eine sogenannte automatische Förderung und damit eigentlich eine Wirtschaftsförderung. Aber nicht nur, sagt Christine Berg, die Projektleiterin des DFFF.
Also wir haben natürlich auch den Kulturmantel. Wir sind einfach eine Filmförderung, die natürlich wirtschaftlich orientiert ist, aber die natürlich auch darauf abzielt, die Kultur, also das Wirtschafts- oder das Gut Kultur mit zu fördern. Wirtschaftlich ist es gesehen, weil wir sind ein automatisches System. Das bedeutet, wir sagen, gebe in Deutschland Geld aus und wir geben dir darauf 20%, deshalb wirtschaftlich gesehen. Auch der Erfolg basiert absolut auf diesem Effekt, weil wir sagen, durchschnittlich ist es so, wenn wir 1 Euro geben, werden 6 Euro in Deutschland ausgegeben. Und das ist natürlich gerade für das Finanzministerium ein großer Erfolg.
Und automatisch bedeutet in diesem Fall, dass ein Projekt einfach einen Bestimmungskatalog erfüllen muss, also Konditionen erfüllen muss, und dann kriegt es das Geld, wenn alles klar geht.
Richtig. Wir haben eigentlich, sagen wir immer, 3 Türen, die das Projekt durchlaufen muss. Das eine ist, dass der Produzent muss eine Referenz haben. Das heißt, es darf nicht irgendjemand sein, sondern jemand, der schon mal was gemacht hat. Das Projekt selber muss bestimmte Kriterien erfüllen, dass es in Deutschland natürlich Geld ausgibt, dass es einen Verleih gibt, dass der Film tatsächlich auch eine Auswertung hat im Kino und viele andere. Und dann gibt es einen kulturellen Eigenschaftstest, der durchlaufen werden muss. Wenn man diese 3 Türen sozusagen erfolgreich durchgegangen ist, dann bekommt man das Geld. Das ist ein Zuschuss, das ist kein rückzahlbares Darlehen, weil für uns ist nur wichtig, dass in Deutschland das Geld ausgegeben wird und unsere Leute im Filmbereich gestärkt werden.
Und wie war das politisch zu bewerkstelligen? Wie kam man zu diesem Geld? Ich meine, das sind Wirtschaftsfördergelder, das ist nicht Kulturförderung im eigentlichen Sinne, also ein anderes Ministerium. Das muss politisch auch begründet sein.
Es ist relativ einfach in Deutschland zu begründen. Das Ganze basiert überhaupt darauf, dass es in Deutschland noch vor 5 Jahren die Medienfonds gab. Das bedeutet, dass ein Deutscher, zum Beispiel ein Zahnarzt oder wer auch immer, der Geld übrig hat und das Geld anlegen möchte, konnte das in Fonds anlegen und konnte dadurch Steuern sparen. Das gab es nicht nur für Film, das gab es zum Beispiel auch für Schifffahrt. Da wurde vor 5 Jahren ein Riegel vorgeschoben, weil es so war, dass die Medienfonds vor allen Dingen in amerikanische Filme finanziert haben, also ihr Geld gegeben haben und dann auch irgendwo gedreht haben auf der Welt. Das heißt, das Geld ist nie wieder nach Deutschland zurückgeflossen. Wenn der Film auch noch erfolglos war, hat noch nicht mal der Anleger im Endeffekt sein Geld zurückbekommen. Das heißt, der Staat hat eigentlich im Endeffekt nur diese Steuerersparnis geben müssen, hat aber für Deutschland nichts tun können. Dem hat bei uns die Regierung vor 5 Jahren einen Riegel vorgeschoben, hat gesagt, diese Sparmodelle gibt es nicht mehr. Daraufhin hat die Filmbranche gesagt, das kann nicht sein, weil ein Teil dieses Geldes ist auch in die deutsche Filmwirtschaft geflossen. das Geld ist jetzt nicht mehr da. Das heißt, ihr habt da sozusagen Steuern, die ihr plötzlich bekommt, die ihr vorher nicht bekommen habt, aber wir sehen alt aus. Und daraufhin hat schon die Regierung vor unserer Kanzlerin, also unter Herrn Schröder, gesagt, wir werden einen bestimmten Betrag zur Verfügung stellen, wissen aber noch nicht genau, wie das verteilt werden soll. Das waren damals 30 Millionen. Und dann hat, als es eine neue Regierung gab, der Staatsminister für Kultur und Medien, der hat dann sich das auf seine Fahne geschrieben, zum Glück. Das war für uns ein ganz großes Glück. Und Herr Bernd Neumann hat dann eine Expertenrunde zusammengeholt, das heißt Leute aus der Branche, und hat mit denen zusammen dieses Fördersystem entwickelt. Aber das ist eigentlich der Ursprung. Und da erkennt man natürlich sofort, warum da sozusagen das Wirtschaftsministerium, Finanzministerium mit beteiligt waren.
Nun ist es nicht so, dass die ausländischen Filme nicht mehr beteiligt werden. Es gibt sogar Großprojekte, die wir alle kennen. Filme wie Der Vorleser haben profitiert von dem System. Valkyrie, also der Stauffenberg-Film mit Tom Cruise, hat davon profitiert. Wahrscheinlich auch Inglourious Basterds. Aber das sind lauter Filme, bei denen dann klar und deutlich sichtbar wird, worin der Anteil Deutschlands besteht, oder?
Das sind super Beispiele in meinen Augen, weil das sind zum Beispiel Filme, normalerweise, wir hätten die irgendwo gedreht, in Prag oder auch meinetwegen auf den Kaimaninseln, die hätten irgendwo gedreht und hätten normalerweise Fondsgelder in Anspruch genommen und das Geld wäre woanders ausgegeben worden. Wir haben den Spieß einfach umgedreht. Wir haben gesagt, okay, ihr könnt von uns Geld haben, nehmen wir mal einen Glorious Bastards, ist ja inhaltlich nur zum Teil ein deutscher Film. Der hat zum Beispiel jetzt in Deutschland gedreht. Die haben deutsche Stabmitglieder genommen, was großartig war, dass mehr als die Hälfte des Teams kam aus Deutschland. Die haben sogar Teile der Postproduktion, also der Nachbereitung in Deutschland gemacht. Das heißt, wir haben extrem profitiert. Wir haben 6,8 Millionen für das Projekt gegeben. Die haben weit mehr als das in Deutschland ausgegeben. Das heißt, da hat richtig Deutschland, und zwar Hotels und Sonstiges, profitiert. Davon hat aber auch die Filmbranche ganz stark profitiert, weil alle die, die da mitgearbeitet haben, gerade, wir nennen das Head of Departments, also zum Beispiel Kostümbild, Kamera kam jetzt aus Amerika, aber Ausstattung zum Beispiel kam aus Deutschland. Also die Leitung dieser Departments, die haben dadurch natürlich erstens einen Job, zweitens haben sie einen Know-how-Transfer, hat da stattgefunden. Das heißt, für die nächsten Projekte können unsere Leute jetzt mit einem größeren Know-how weiterarbeiten. Also das sind eigentlich genau die Projekte, die sogar, wenn man sich das sehr gezielt anschaut, die einen höheren Effekt haben als 1:6. Da gehen wir bis zu einem Effekt von 1:12 rauf. Das heißt, wir haben Geld aus Amerika nach Deutschland gelockt.
Gleichzeitig haben Sie natürlich den Standort Deutschland gestärkt. Sie haben eine Infrastruktur, Sie haben Filmstudios, Sie haben Studiogelände, die benutzt werden können. Bei uns in der Schweiz gibt es das alles nicht. Wir haben zwar professionelle Produzenten, wir haben professionelle Filmtechniker, Kameraleute, aber wir haben keine eigentliche Infrastruktur. Bei uns in der Schweiz wird es also schwierig, ein ähnliches Modell auf die Beine zu stellen, weil das, was man bei uns stärken kann, eigentlich immer nur die kulturelle Komponente ist.
Ich glaube, man muss es mal, ich glaube, es ist vielschichtiger. Also erstens, wir haben das gestärkt, wir konnten es aber nur stärken, weil wir so eine gute Infrastruktur haben. Das ist ganz, ganz wichtig zu sagen, weil wir sind nur ein Mosaikstein im ganzen Gebilde. Hätten wir nicht so tolle Produzenten und so tolle Regisseure, die auch mutig sind und sich an andere Stoffe wagen, dann könnten wir noch so viel Geld haben, das würde uns alles nichts nützen. Was das betrifft, was die Schweiz betrifft, ich glaube ja, die Schweiz hat ganz viele tolle Dinge. Also ich finde, ich liebe den Schweizer Dokumentarfilm. Ich finde, er ist sehr eigen. Er hat eine eigene Identität. Und wenn man sich überlegt, in der Schweiz tatsächlich etwas Neues zu machen, kann man nicht einfach den DFFF, das ist die Kurzform des Deutschen Filmförderfonds, einfach kopieren, weil dann würde man etwas kopieren, was nicht auf die eigene Identität passt. Das heißt, man muss sich überlegen, was sind die Stärken, weil genauso haben wir das auch gemacht, was sind die Stärken des eigenen Landes und wie können wir diese Stärken noch mehr herausstellen? Weil ich gebe Ihnen da vollkommen recht, es bringt nichts zu sagen, und jetzt wäre das toll, wenn wir große Studioproduktionen holen, wenn Sie gar kein Studio haben, was das eigentlich durchführen kann. Das heißt, man muss das wirklich sehr zugeschnitten auf das Land machen. Ich glaube aber, in der Schweiz wäre es gut, wenn es mithalten möchte, auch im internationalen Vergleich, und da sage ich jetzt nur mal Österreich und Deutschland, wenn zum Beispiel die durchschnittlichen Herstellungskosten steigen könnten. Ich glaube, dass das wichtig wäre, auch für die Schweiz, um international mithalten zu können.
Im Moment präsentiert sich die Lage ja sogar umgekehrt noch zusätzlich verschärft für die Schweiz. Wenn Österreich jetzt dieses Modell auch aufbaut, dann ist es für Produzenten in Deutschland, in Österreich, aber auch in anderen Ländern kaum mehr möglich, mit Schweizer Produzenten überhaupt zusammenzuarbeiten, weil ausgerechnet die Schweizer Techniker, die Schweizer Produzenten aus diesem Rahmen fallen. Es sind ja diese EWR-Bedingungen, die mit dazugehören. Das heißt, Schweizer Produzenten werden jetzt zusätzlich benachteiligt. Die Koproduktionen, die bisher mit Deutschland und Österreich recht interessant waren für Schweizer, werden uninteressant, weil eben diese Bedingungen nicht mehr erfüllt werden können. Also die Schweizer haben das Nachsehen im Moment.
Das ist ein echtes Problem, was wir schon vor 3 Jahren in der Schweiz angekündigt haben, weil es ist nicht nur so, dass die Produzenten benachteiligt werden, sondern sogar einzelne Gewerke. Wenn ich mir anschaue, dass wir zum Beispiel Bruno Ganz nicht anerkennen können in der Punkteskala, weil er Schweizer ist und Schweiz gehört nicht dem EWR an und damit haben wir ein echtes Problem. Das ist aber in jeglicher Form so. Das heißt, sobald jemand sagt, ich nehme einen Tonmeister aus der Schweiz, das ist vielleicht sogar der Beste für das Projekt, ist das klasse, aber es kann passieren, dass im kulturellen Eigenschaftstest zum Beispiel dieser Punkt gebraucht wird und da Schweiz nicht angehört, kann dieser Punkt nicht gegeben werden und dann muss womöglich ein anderer Tonmeister genommen werden. Wir haben mit der Schweiz gesprochen und haben gesagt, ihr seid selber schuld, ihr solltet euch dem EWR anschließen.
Nun ist Bruno Ganz zwar Schweizer, aber eigentlich ein internationaler Star und ein internationaler Star ist er geworden über einen deutschen Film, nicht zuletzt, also Der Untergang. Da hat es aber offensichtlich keine Rolle gespielt.
Der Untergang war noch nicht durch den DFFF gefördert. Deshalb war das sozusagen, das ist ein Projekt, was noch nicht durch diese Hürde gehen musste. Deshalb war das beim Untergang kein Problem. Es spielt in der Tat keine Rolle, ob es ein internationaler Star ist. Unsere Richtlinien sagen ganz klar, wir sind EU. Wir müssen uns an die EU-Richtlinien halten. Und da müssen wir immer sagen, wir setzen einen Deutschen gleich mit einem Bürger aus dem EWR. Und das ist eigentlich die Grundlage des Ganzen.
Dann könnte man bei dem Beispiel zu bleiben sagen, möglicherweise hätte die Produktion auf Bruno Ganz als Hitler verzichten müssen, weil er nicht DFFB-punktefähig gewesen wäre, wenn das System damals schon in Kraft gewesen wäre?
Ich hoffe nicht, weil das darf nie passieren. Es darf nie passieren, dass eine Förderung plötzlich inhaltlich eingreift. Das wäre ganz dramatisch. Also ich glaube, auch eine Produktionsfirma kann es schaffen, gerade wenn es um so eine wichtige Stellung geht. Ich meine, das ist der Hauptdarsteller gewesen. Also wenn da nicht die Produktionsförderschaft sagt, okay, wir schaffen das anders, diese Punkte zusammenzubekommen, soweit darf es nicht kommen und ich glaube, soweit kommt es auch nicht.
Umgekehrt beschäftigt mittlerweile jede Produktion eine Art Stabsstelle, die sich mit der Förderoptimierung zu beschäftigen hat. Das heißt, es bleibt keinem Produzenten mehr erspart, all diese Kataloge durchzuackern und seine Produktion nach diesen Förderanforderungen auszurichten. Diese Aufgabe wird immer komplexer, je mehr Förderstellen da sind. Das wird schon zum Problem. Also das, was man seinerzeit den Europutin genannt hat, den gibt es zwar nicht mehr. Dafür geht unglaublich viel bürokratische Arbeit drauf, einfach im Abstimmen der Förderstellen.
Da habe ich eine andere Auffassung. Ja, ich gebe Ihnen recht erstmal. Natürlich ist es ein unglaublicher Aufwand. Das ist aber der Job eines Produzenten. Und wir reden hier darüber, dass zum Beispiel im Falle des DFFF gibt es einen Zuschuss. Das heißt, es ist ein geschenktes Geld. Und ich muss Ihnen sagen, dass die Regularien so verschärft sind, hat natürlich damit zu tun, dass wir mit Steuergeld arbeiten. Das heißt, ich zum Beispiel zahle jeden Monat meine Steuern und ich möchte natürlich, dass mit meinen Steuern auch gut umgegangen wird. Das heißt, es müssen auch bestimmte Hürden da sein. Und ich finde, dass ein Produzent muss es schaffen, auch gerade wenn er viel Geld zusammenkriegen will, muss es schaffen, jemanden zu engagieren, der sich nur mit der Finanzierung beschafft. Das ist in jeder anderen Branche ist das normal, dass es extra Abteilungen gibt, die sich nur mit der Geldbeschaffung beschäftigen und mit nichts anderem. Ich glaube auch, da muss man so ein bisschen von dem Künstlerischen weggehen und sagen, Filme machen hat 2 Säulen. Die eine Säule ist die künstlerische Säule, die ganz, ganz wichtig ist, die nicht beschnitten werden darf. Aber es ist einfach auch eine organisatorische und finanzielle Angelegenheit, egal was ein Film kostet, ob er 200.000 Euro kostet oder 20 Millionen kostet. Und dafür, in der Tat, muss man jemanden haben, der sich damit auskennt und der weiß, alle Kniffe kennt. Und es ist, auch das nochmal zum Schluss gesagt, es ist geschenktes Geld. Und dafür was zu tun, glaube ich, macht man gerne.
Mit den Beispielen, die wir eben angeführt haben, war klar, die DFFF hat es fertiggebracht, internationale Großproduktionen zu unterstützen, so dass es auch sichtbar wird. Das war nicht immer der Fall. Es gab in Frankreich Filmproduktionen, die sind unter rein amerikanischer Flagge gelaufen und wurden auch so wahrgenommen. Also ein Film von David Lynch zum Beispiel, der zum größten Teil mit französischem Geld gefördert wurde, ist aber ein Hollywood-Film in den Augen des weltweiten Publikums. Lässt sich das vermeiden?
Also wir haben das große Glück in Deutschland, glaube ich, und deshalb passiert sowas auch bei uns gerade, dass wir einen Produzenten haben, der sehr stark Produzententätigkeit macht. Das ist Babelsberg in Berlin. Wir haben aber auch Bavaria MMC, die zum Beispiel darauf achten, dass deutsche Schauspieler dabei sind, die richtig sich auch darum bemühen und kämpfen und sagen, es ist wichtig, dass da deutsche Schauspieler sind. Wir haben tolle Schauspieler, guckt euch die an. Wir haben tolle Leute in den Leitungsebenen. Jetzt zum Beispiel der neue Film von Roland Emmerich, der ja auch in Deutschland gedreht wird. Da gibt es eine deutsche Kamerafrau, da gibt es eine deutsche Kostümbildnerin. Plötzlich sind eben auch bestimmte Positionen mit deutschen Leuten besetzt. Da komme ich wieder zurück auf das von vorhin, dass ganz klar ist, dass wir in Deutschland eben ein gutes Know-how schon haben. Das ist immer wichtig. Und dass der deutsche Produzent darum kämpft, dass bestimmte Abteilungen, bestimmte Schauspieler mit Deutschen besetzt werden. Und das ist sehr positiv.
Das sagt Christine Berg, die Projektleiterin des erfolgreichen Deutschen Filmförderfonds. Sie hören Reflexe auf DRS2. Dass nun die im Vergleich zur deutschen Filmindustrie deutlich kleinere österreichische Filmbranche es fertiggebracht hat, die österreichische Wirtschaftskammer für das deutsche Modell zu begeistern, hat natürlich vor allem mit dessen unbestreitbaren Erfolgen zu tun. Wenn jeder ausgegebene Euro nachweisbar ein Mehrfaches an Produktionsgeldern ins Land holt, werden Politiker hellhörig. Trotzdem sei die nun unter dem Namen Filmstandort Österreich geplante Kopie des deutschen Modells nicht einfach ein Wirtschaftsförderprogramm, sondern vor allem eine Kulturförderung, sagt Werner Müller, Geschäftsführer des Fachverbandes der Film- und Musikindustrie in der Wirtschaftskammer Österreich.
Also zum einen Ausdruck Wirtschaftsförderung, ich würde das in dieser Drastik so nicht sagen. Natürlich hat diese Förderung sehr starke kulturelle Aspekte, aber sie ist natürlich stärker ökonomisch ausgerichtet, als es die klassischen Kulturförderungen sind. Das ist ganz eindeutig so, ich würde sie aber noch immer ihrem Wesen nach als Kulturförderung bezeichnen. Auch wenn sie jetzt im Wirtschaftsministerium resortiert. Wir haben seit vielen, vielen Jahren für so eine dritte Finanzierungssäule gekämpft, aber wir sie für sinnvoll erachten, im Zusammenspiel der, sinnvollen Zusammenspiel der Förderungen miteinander. B, um gleiche Sperrlänge mit den Filmstandorten zu haben, die uns umgeben. Wir wissen, wir haben in Ungarn ein Rabattmodell, wir haben in Deutschland das Rabattmodell, vorher gab es Steuermodelle, es gibt in Italien Bundes- und Landesförderungssysteme, die quasi die klassischen Kulturförderungen ergänzen. Und der Filmstandort Österreich ist hier ganz einfach gewaltig unter Druck gestanden. Wir haben daher seit Jahren für so ein Modell gekämpft und argumentiert und zuletzt war der Deutsche Filmförderungsfonds insofern ein starkes Argument, als er halt wahrscheinlich die modernste oder jüngste dieser Förderungen ist und ein großes Erfolgsmodell war. Und das ist kein Geheimnis, in der Politik kann man gut argumentieren, wenn man mit Beispielen aus dem Ausland kommt und diese Beispiele auch zeigen, dass sie Erfolgsmodelle sind. Das hat letztlich funktioniert. Da waren uns die Deutschen auch eine große Hilfe, weil das der Minister Neumann ein filmbegeisterter Mann ist und das auch die deutsche Filmförderung als sein Kind ansieht. Das hat er in Österreich sehr, sehr deutlich gemacht. Und das hat letztlich unsere Politiker auch überzeugt, dass das notwendig ist. Und jetzt in diesem ein Jahr dauernden oder fast ein Jahr dauernden Prozess, weil man damit befasst, das halt auch in Richtlinien zu gießen. Es war kein ganz einfacher Prozess, weder innerhalb der Branche selbst, noch gegenüber dem Ministerium. Fürs Wirtschaftsministerium ist das Neuland. Diese Form der Förderung, das kennt man dort nicht. Auch im Finanzministerium war es Neuland. Aber letztlich haben wir jetzt ein System gefunden, das sich zwar jetzt bewähren muss, aber sich auch sicher bewähren wird, weil es, glaube ich, ein gutes System ist und ein nachvollziehbares ist.
Man kann trotzdem sagen, es ist ein Riesenaufwand für letztlich 5 bis 7 Millionen, die nun jährlich abfallen werden für die nächsten 3 Jahre. Nicht zu vergleichen mit den deutschen 65 Millionen. Und Österreich hat auch keine vergleichbare Filminfrastruktur vorzuweisen wie Deutschland. Es gibt keine Studios hier, es gibt zwar einzelne Produzenten, aber das sind alles mittelgroße Produzenten. Wie Sie schon gesagt haben, es ist noch immer eine kulturelle Förderung. Ist das ein Anlaufmodell, ein Ausbaumodell in Ihren Augen?
Also, dass wir mit den Mitteln nicht zufrieden sind, haben wir mehrmals betont. Das hat auch Neumann bei seinem ersten, beim Termin letztes Jahr, als er das deutsche Modell vorgestellt hat, gesagt, die Österreicher sollen nicht den Fehler machen, den üblichen 1:10 Divisor anzuwenden, den man sonst im Verhältnis zwischen Deutschland und Österreich anwenden kann. Sondern sollen tatsächlich, es ist der Ausdruck gefallen, sie sollen klotzen und nicht kleckern, weil das Modell bringt Geld für die Filmwirtschaft, es bringt aber Geld für den Haushalt. Und je mehr man Geld hineinsteckt, umso mehr Geld kriegt man logischerweise zurück. Dieses Klotzen und Kleckern hat argumentativ am Ende nicht funktioniert, was einfach damit zu tun hat, dass wie viele andere Haushalte halt der Budgethaushalt so aussieht, wie er aussieht. Auf der anderen Seite, das ist nichts vollkommen Neues für uns. Ein neues Modell zu installieren ist am Anfang immer schwierig, hat immer Anlaufschwierigkeiten, muss sich bewähren. Ich bin fest überzeugt, wenn es der Filmwirtschaft gelingt, aus diesem mit diesen geringen Mitteln einen Multiplikator zu schaffen. Der wird nicht so groß sein wie der in Deutschland aufgrund der geringen Mittel, aber es wird einen Multiplikator geben. Dann wird man relativ schnell dem Finanzminister sagen können, das ist ein Geschäft fürs Land und fürs Budget, und es gibt keinen Finanzminister der Welt, der sich einem Geschäft fürs Budget widersetzt. Also ich bin, die 5 Millionen in diesem Jahr sind bitterlich wenig, aber ich bin fest überzeugt, dass die 7,5 Millionen für die nächsten 2 Jahre noch nicht absolutes Gesetz sind. Also ich glaube, man müsste die im Vorfeld, eigentlich war immer klar, wie gesagt, eine zweistellige Summe muss es mindestens sein, damit wir hier einen ernsthaften Effekt gerieren können, und dass diese zweistellige Millionensumme, die müsste oder könnte 2011 oder 2012, wenn das gut funktioniert, auch realisiert werden, und damit sieht es schon ein bisschen besser aus. Also insofern glaube ich, ein Modell mal zu haben, heißt einen Fuß in der Tür zu haben und sich bewähren zu können, und das ist schon mal was. Aber Sie haben natürlich recht, es wird uns nicht gelingen, einen österreichischen Stauffenberg hier zu machen mit diesen Mitteln, das sind wir uns schon klar. Aber es wird wahrscheinlich gelingen, viel mehr Koproduktionen aus den benachbarten Ländern nach Österreich zu holen. Und das ist auf jeden Fall mal wertvoll. Und vielleicht gelingt es uns auch mehr, was uns auch wichtig ist, und das ist der kulturelle Aspekt, mehr majoritär österreichische Produktionen zu machen mit diesen Mitteln. Was ja, wenn Sie sich das Weiße Band ansehen, hätte es diesen Fonds schon gegeben, so wie es ihn jetzt gibt, wäre es wahrscheinlich möglich gewesen, ihn majoritär österreichisch zu machen.
Ich nehme an, das Weiße Band, Christoph Waltz, einzelne Namen, die in den letzten Wochen immer wieder aufgetaucht sind, haben auf der politischen Ebene geholfen. Wenn man aber diese Summen ansieht, 5, maximal 7 Millionen, das bedeutet etwa 8 bis 10 mittelgroße österreichische Produktionen, die davon profitieren im Normalfall. Gehen wir davon aus, dass es vielleicht doch einmal gelingen würde, eine Großproduktion ins Land zu holen. Sie haben Stauffenberg angesprochen, also Valkyrie mit Tom Cruise oder Inglourious Basterds, das sind die Amerikaner, die dann nach Deutschland gekommen sind. Wenn so eine Großproduktion ins Land käme, wäre das zwar einerseits ein Prestigeerfolg für den Wirtschaftsförderstandort, andererseits wäre der Verteilkampf wieder sehr ungleich für die österreichischen Filmschaffenden, oder nicht?
Sie haben mit Recht vorher erwähnt, dass die Infrastrukturlandschaft in Österreich ganz anders aussieht als in Deutschland. Die deutsche Förderung war von Anfang an, wenn man sich die Punkteverteilung ansieht, sehr, sehr stark auf infrastrukturelle Gegebenheiten bezogen. Ich erinnere an die 12 Punkte, die es für Drehtage in deutschen Studios gibt. Erinnere daran, dass bestimmte Ausgaben nicht akzeptiert werden im deutschen Modell, die im Ausland stattfinden. Das haben wir in unseren Richtlinien anders immer, klarerweise anders übernommen. Sie haben darauf hingewiesen, wir haben keine großen Studienlandschaften, mit Ausnahme eines Wiener Studios. Ich bin ja nicht ganz sicher, ob im Kinobereich das Aufbau großer Studiolandschaften überhaupt die Antwort wäre. Also Studioinfrastruktur kann heute relativ schnell nachgebaut werden. Da bin mir nicht so ganz sicher, ob die großen Studiokapazitäten, die jetzt im benachbarten Ausland, vor allem in Ungarn, bereitgestellt werden, ob die wirklich diese Deckungsgrade erwirtschaften, die man eigentlich benötigt, und ob das die Antwort ist. Wir haben uns sehr stark auf die kulturellen Gegebenheiten gestürzt. Wir haben die Postproduktion punktemäßig stark angehoben. Und wir haben, insofern ist es tatsächlich auch noch immer eine Kulturförderung, den Bereich von Cast und Crew, also quasi den kreativen Input, versucht, punktemäßig groß zu bewerten. Was auch ganz klar ist, bleiben wir bei dem amerikanischen Beispiel, wenn es tatsächlich gelingt, nehmen wir das Beispiel des Films The International, der letztes Jahr auf der Berlinale war, eine amerikanische Großproduktion mit einem deutschen Regisseur, mit den wesentlichen Action-Szenen gedreht am Potsdamer Platz, oder ein deutscher Jungschauspieler mit Kate Winslet beim Vorleser, das hat natürlich alles im Hintergrund den Namen DFFF, auch. Wobei die Amerikaner sicher keinen deutschen Schauspieler, Regisseur nehmen, wenn sie den nicht wollen, aber es hilft ein bisschen. Das heißt, wenn ich mit unserem Modell, wenn es gelingt, Schauspieler in eine große internationale Produktion zu bringen oder einen österreichischen Regisseur in eine internationale Koproduktion zu bringen, so ist das schon ein paar Punkte wert im kulturellen Bereich. Insofern ist es tatsächlich nicht nur ökonomisch. Und natürlich haben wir für Serviceproduktionen auch etwas vorgesehen. Ich glaube tatsächlich nicht, dass wir sehr stark auf die Stauffenbergs abzielen, weil realistisch gesehen Produktionen dieser Größenordnung, für die haben wir nicht die Mittel, um sie hereinzulocken. Ich kann mir aber durchaus vorstellen, dass eine amerikanische Independent-Produktion oder eine mittelgroße französische Produktion oder Koproduktion das hier schon interessant bietet, weil letztlich bietet Österreich sehr viele Location-Vorteile. Die Filmschaffenden sind gut, wir haben sozialrechtlich funktioniert es auch gut. Es sieht ganz anders aus als bei amerikanischen Produktionen, wo nach einer gewissen Zeit die Kamera hingelegt wird. Bei uns wird da weitergearbeitet. Das heißt, die Leute kommen natürlich nicht nur wegen einer Förderung nach Österreich. So funktioniert das nicht. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass für das filmische Umfeld, auf das wir abzielen, diese Förderung durchaus auch einen Hereinzieheffekt hat. Dies ist sicher eine Förderung, die zwar nationale Filme nicht ausschließt, aber natürlich ein Augenmerk sehr, sehr stark auf wirtschaftliche Effekte hat. Und wirtschaftliche Effekte erzielt man heute im Wesentlichen nur, indem man fremdes Geld ins Land holt. Das haben wir bei der Fernsehfilmförderung schon so gemacht, das hat sich bewährt. Ja, ich habe da nur immer die Hoffnung in den Kreativen, dass nicht aus jeder Koproduktion, und ich glaube, das kann man auch beweisen, das Weiße Band ist eine Koproduktion, ich glaube, von 4 Ländern, bei denen Österreich sogar nur minoritär beteiligt ist. Trotzdem kann man nicht wirklich sagen, dass der Film keine österreichische Identität hat, weil letztlich ist der Drehbuchautor und der Regisseur Michael Haneke. Aber er ist finanziert von 4 Ländern. Das ist eine typische Finanzierungsstruktur, die man heute bei diesen Budgets wohl machen muss und aus einem kleinen Land heraus so und so.
Es gibt in den Förderregeln unter anderem einen Sprachpassus, das heißt, der größte Teil des Films sollte in Deutsch sein oder zumindest so untertitelt sein, wenn das Drehbuch das ergibt. Ein Film wie Die Klavierspielerin von Haneke funktioniert natürlich komplett anders. Hätte der Probleme gekriegt?
Also bei uns mit Sicherheit nicht. Sie werden sich noch erinnern, weil wir gerade bei Haneke und Sprachproblemen sind, dass der Film Hanekes Cachet von der Oscar-Akademie abgelehnt wurde beim Auslands-Oscar, weil es damals noch die Regel gab, dass der Film, wie es so schön geheißen hat, predominantly in the national language ist. Und das war eben bei Cachet nicht der Fall, weil er in Französisch gedreht wurde. Aufgrund dieses Falls hat im Übrigen die Academy damals ihre Regeln geändert, vollkommen zu Recht. In unseren Richtlinien ist es überhaupt nicht der Fall. Mit den Richtlinien gehen wir sehr stark genauso um, wie es im europäischen Filmübereinkommen ist oder in den verschiedenen bilateralen völkerrechtlichen Filmabkommen. Das heißt, der Film sollte in der Nationalsprache gedreht werden oder national untertitelt sein und zumindest national untertitelt, in der Nationalsprache untertitelt, in die Kinos kommen. Das ist eine ähnliche Regelung, wie es in allen Abkommen üblich ist und das bedeutet nicht, dass er automatisch in Deutsch ins Kino kommen muss, sondern es reicht die deutsche Untertitelung.
Nun hört man in der Schweiz immer wieder, ein Problem unseres Landes neben der Kleinheit sei die Mehrsprachigkeit. Aber wenn man so argumentiert, wie Sie eben argumentiert haben, dann wäre für ein solches Fördermodell die Schweizer Mehrsprachigkeit sogar ein Vorteil, weil französische Koproduktionen auf Französisch, italienische Koproduktionen auf Italienisch möglich wären und deutsche Koproduktionen mit Deutschland. Und alle drei Sprachen sind Landessprachen. Das heißt, die Identität wäre sogar noch weitergreifend als in Österreich. Könnten Sie sich so etwas vorstellen? Ist das ein Vorteil für die Schweiz?
Ja, also ich würde den Schweizern dringend empfehlen, sowas auch zu machen. Dann können wir noch mehr miteinander koproduzieren. Also das würden wir uns alle wünschen. Und entgegen unserer ursprünglichen Vorstellung, dass es vielleicht die BRD als Angriff ansieht, wenn wir jetzt eine ähnliche Förderung wie Sie machen, haben wir festgestellt, dass uns Deutschland sehr, sehr stark unterstützt hat in dieser Frage, weil sie natürlich mit uns in einem deutschsprachigen Raum koproduzieren wollen. Es ist, glaube ich, kein Geheimnis. Wir verhandeln jetzt auch erstmals ein Abkommen zwischen Deutschland, Österreich und der Schweiz, was den Filmbereich betrifft. Das heißt, es wird möglicherweise das erste trilaterale Abkommen geben, das es in dieser völkerrechtlichen Landschaft gibt. Natürlich gibt es ein starkes Interesse dieser sehr im filmischen Bereich und auch im kulturellen Bereich sich nahestehenden Ländern gemeinsam Koproduktionen zu machen. Und daher würden wir das sehr begrüßen, wenn die Schweiz ein solches Instrument zusätzlich schafft. Was es Schweizer Produzenten leichter ermöglichen würde, ihren Anteil zu finanzieren. Also nur zu.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.